Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Für unseren heutigen vierten Advent hören und lesen wir Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Offenbarung 2, 8 bis 11. Das ist das zweite Sendschreiben an die Gemeinde, an Smyrna. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, sie sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, und ihr werdet geprüft werden, und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage, sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, fürchte dich nicht. Diese Verheißung spricht der Herr seiner Gemeinde in Smyrna als Erstes zu. Dabei ist dieses fürchte dich nicht zunächst formal, grammatisch, ja gar keine Zusage, gar keine Verheißung, sondern was? Ein Befehl, eine Aufforderung, deshalb auch mit Ausrufezeichen dahinter. Das ist eine verbindliche Anweisung des Herrn, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Zur Verheißung wird dieser Befehl, weil in ihm die Zusage steckt, du hast gar keinen Grund, dich zu fürchten, denn ich bin ja mit dir. Ich, der Erste und der Letzte, der über allen Zeiten steht. Ich, der tot war und bin lebendig geworden. Damit sagt der Herr seiner Gemeinde, so wie du in diesen Tagen dem Tod ins Auge siehst, so habe auch ich dem Tod ins Auge gesehen. Ja, ich bin sogar gestorben. Ich bin ins Reich des Todes gegangen. Aber ich bin wieder lebendig geworden. Ich habe den Tod besiegt. Den größten und letzten Feind habe ich überwunden. Und mit dieser Siegesmacht stehe ich an deiner Seite. Darum fürchte dich nicht. Furchtlos und treu ist deshalb das Thema der Predigt. Die drei Punkte sind erstens furchtlos in Bedrohung, zweitens treu im Angesicht des Todes und drittens reich in Armut. Erstens furchtlos in Bedrohung. Die Situation der Gemeinde Smyrna, wie Gott sie schildert, ist absolut zum Fürchten. Ein erster Hinweis auf den inneren Zustand einer Gemeinde, an die diese Sendschreiben gerichtet sind und den Zuspruch, den sie dann auch nötig hat, der Situation entsprechend, ist immer schon die Selbstvorstellung des Auferstandenen. Und hier, der Gemeinde von Smyrna, stellt er sich vor als der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Schon diese Vorstellung des Herrn macht deutlich, in Smyrna geht's ums reine Überleben. Die Gemeinde steht in schweren Kämpfen, wie sehr das veranschaulichen die weiteren Verse. Was hat Gott über den Zustand dieser Gemeinde konkret zu sagen? Ist ja immer interessant bei jedem der Sendschreiben. Was wird über die Gemeinde ausgesagt? In welcher Verfassung ist sie? Ich kenne deine Bedrängnis und Armut. Wir sehen also ein bedrängtes, armes Häuflein. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Und dazu ist der verheißungsvolle Aufruf, fürchte dich nicht, gleich noch mit der Benennung und Ankündigung von Leiden verbunden vor dem, was du leiden wirst. Ein Wohlstands- und Wohlfühlevangelium war noch nie biblisch. Jesus stellt seiner Gemeinde nicht Wohlstand und Wohlfühlen in Aussicht, sondern in aller schon bestehenden Bedrängnis und Armut noch mehr Leiden. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Und da kommt der zweite Aufruf Gottes, sein zweiter Befehl. Der erste hieß ja, fürchte dich nicht. Der zweite heißt, sei getreu bis in den Tod. Und deshalb auch unser Thema, furchtlos und treu, mit Ausrufezeichen. Furchtlos und treu sollte die Gemeinde Jesu immer schon sein. Selbst in den angepassten Zeiten volkskirchlichen Daseins, wenn wir die vergangenen Jahrhunderte zurückschauen, wo die Gemeinde äußerlich seit der Reformation, Gegenreformation eigentlich relativ ruhige, satte, zufriedene Zeiten hatten, aber wenn wir hinter die Kulisse schauen, wo wirklich bibeltreue, lebendige Gemeinde und Verkündigung in diesem volkskirchlichen Dasein war, da lebte die Gemeinde auch da immer schon durchs Zeugnis furchtloser und treuer Männer und Frauen des Glaubens. Ohne deren Zeugnis, oft unter Lebensgefahr, wäre das Evangelium lange untergegangen. Heute gewinnt diese Tatsache wieder ganz neue und tiefe Bedeutung. Der Sieg, den Siegeskranz des Lebens, von dem Vers 10 spricht, wird nur der erhalten, der furchtlos und treu ist bis zum Tod. Dabei heißt furchtlos keineswegs keine Furcht zu haben. Das griechische Wort phobou heißt fürchten im Sinne eigentlich vor allem scheuen, erschrecken. Das ist ein wichtiges Detail und wir kennen dieses Fremdwort ja als Phobie. Wenn jemand eine Phobie hat, dann beherrscht die Angst vor etwas sein Leben. In diesem Scheuen, das im biblischen Begriff steckt, ist die Richtung des Vermeidens, des Zurückweichens schon angedeutet, in Panik geraten, erschrecken. Also die Feigheit vor dem Feind, die Kapitulation. Frau sieht Spinne, Frau rennt schreiend weg. Das ist Furcht. Furchtlos heißt, Frau sieht Spinne, Frau bekommt vor Entsetzen trockenen Mund, die Haare stehen ihr zu Berge, die Knie schlottern, Frau zermalmt die Spinne mit dem Absatz. Oder wenn es eine besonders zartfühlende und tierliebende Frau ist, auch die gibt's vielleicht, heißt Frau packt Spinne vorsichtig ins Taschentuch und trägt sie außer Haus. Auch im zweiten Fall ist Furcht da, aber sie wird überwunden. Gemäß dem Wort, mutig ist nicht der, der keine Furcht hat, sondern der, der die Furcht überwindet. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Und es ist noch ein zweites wichtiges Wort zum Stichwort Furcht. Wer keine Furcht hat, ist nicht mutig, weiß jemand, wie es weitergeht, sondern dumm. Wer keine Furcht hat, ist nicht mutig, sondern dumm. Denn Furcht ist zunächst einmal die ganz natürliche, menschliche und lebensnotwendige Reaktion auf Gefahr. Denn durch Furcht werden die nötigen Flucht- oder Abwehrreaktionen und Reflexe ausgelöst und so das Überleben, sei es durch Flucht oder durch Gegenwehr, in die Wege geleitet und ermöglicht. Der Numme hat in der Regel nur deshalb keine Furcht, weil er die Gefahr gar nicht sieht und erkennt oder sie sich schönredet. Tatsächlich leben die Dummen deshalb auch in diesen Tagen zumeist glücklicher. Sie sehen die Gefahren um sich herum überhaupt nicht, benebelt von der eigenen Ignoranz leben sie fröhlich in den Tag und in ihren Untergang hinein und spüren nicht einmal die endzeitlichen Erschütterungen der Erde, die unter ihren Füßen wankt und bebt. Zu den herausragenden christlichen Tugenden, liebe Geschwister, gehört aber nicht Ignoranz, sondern Nüchternheit und Wachsamkeit. Der Wachsame nimmt die Gefahren in ihrem ganzen Ernst und ihrem dramatischen Ausmaß wahr. Aber er lässt sich von ihnen nicht in lähmende Panik versetzen. Er tritt ihnen in der Kraft Gottes die eigene Furcht überwindend entgegen. Wie dramatisch die Lage der Gemeinde in Smyrna war, das lässt nicht nur unser Bibelwort erahnen, davon zeugt auch die Geschichte. Wenn wir die Gemeinden, an die die 7 Sendschreiben gerichtet sind, ja geschichtlich einordnen, dann ist Smyrna die zweite, die verfolgte Gemeinde der noch zur Antike zählenden ersten Jahrhunderte nach Christus. Die erste Gemeinde, 1. Sendschreiben, ist die apostolische und nachapostolische, für die Ephesus steht. Auch hier drängen schon falsche Lehren ein und Verfolgung beginnt. Die war von Anfang an dabei. Aber diese Gemeinde sondert die falsche Lehre noch scharf aus. Gott hat lediglich gegen sie, dass sie die erste Liebe bereits zu verlassen beginnt. Das ist die erste Gemeinde. Dann aber beginnt die Smyrna-Zeit. Die Verfolgung der Gemeinde nimmt immer mehr zu. Sie beginnt in den letzten Tagen des Apostels Johannes um 100 nach Christus unter Kaiser Domitian in neuen Ausmaßen. Vorher war es punktuell mal ein bisschen Nero und anderes, war aber nicht wirklich dramatisch in der Fläche. Unter Domitian wird es anders und dann wächst die Verfolgung in Wellen und steigert sich bis zum blutigen Gipfel in den Tagen Diokletians um 300. Ströme von Christenblut flossen damals im ganzen Römischen Reich. Ich habe schon mal erzählt, dass wir Urlaub gemacht hatten an der Mosel. Da stand am Wegesrand an der Mosel eine Kapelle. Das war schon etliche Kilometer, 10, 20 würde ich sagen, oder mehr von Trier entfernt. Ich habe geguckt, warum steht da mitten in der Landschaft eine Kapelle? Die steht ja meistens nicht ohne Sinn. Dann stand dabei, die Kapelle wurde errichtet als Erinnerung, dass bis zu diesem Punkt das Wasser der Mosel vom Blut der Christen rot war, die in Trier umgebracht wurden. Viele Kilometer Moselabwärts war das Blut, das Wasser der Mosel rot vom Blut der christlichen Märtyrer. Um 300. Und so war es im fast ganzen Römischen Reich. Bis mit Kaiser Konstantin die Zeit der Verfolgung endete und die Zeit der Volks- und Staatskirche begann. Smyrna steht für diese Gemeinde von 100 bis gut 300 nach Christus, deren herausragende Kennzeichen der Hass und die Verfolgung sind, die ihr entgegenschlagen. Besonders dramatisch und heimtückisch ist für die Smyrna-Gemeinde, dass ihre Verfolgung wesentlich aus den Reihen des Volkes Gottes kommt. Als Johannes die Offenbarung vom Herrn empfing und diese Sendschreiben, da gab es viele Juden in Smyrna. Die waren damals schon Geldmenschen und Händler. Und sie besaßen im Wirtschaftsleben und der Verwaltung großen Einfluss. Und sie waren wesentliche Urheber der Verfolgung der Gemeinde bis ins 4. Jahrhundert hinein. Durch Lästerung, sagt Gottes Wort, durch Lästerung. Im Griechischen steht das Wort Blasphemia. Das kennen wir auch als Fremdwort, Blasphemie. Also das Wort, das vor allem als Fachbegriff für Gotteslästerung verwendet wird. Grundsätzlich bedeutet Schmähung Verleumdung. Durch falsche Beschuldigungen wurden die Christen von den Juden bei der politischen Obrigkeit verklagt, damit diese die christliche Gemeinde dann verfolgt. Also im Prinzip das, was wir schon bei Jesus gesehen haben, die Juden gehen gegen Jesus vor, hetzen dann den Pilatus gegen Jesus, aufsetzen ihn unter Druck und so weiter, instrumentalisieren die weltliche Macht, um Jesus umzubringen. Genau das Spiel treibt, setzt sich eigentlich die folgenden Jahrhunderte fort. Ein ganz wesentlicher Teil der Verfolgung, der Initiation zur Verfolgung kam vom Volk Gottes, von den Juden. Und der Auferstandene sagt, in Wahrheit sind's angebliche Juden, Synagoge Satans. Tatsächlich lästern sie Gott, indem sie die Gegenwart und das Wirken Gottes in der christlichen Gemeinde leugnen und schmähen. Leider wird die Gemeinde Jesu bis heute vielfach oft vor allem von denen verfolgt, die behaupten, Gottes Volk zu sein und scheinbar zu Gottes Volk gehören. In der sächsischen Kirche trat vor 6 Jahren die evangelische Pfarrfrau Ute Brause aus der Kirche aus, weil sie die Öffnung der evangelischen Pfarrhäuser für gleichgeschlechtliche Beziehungen in Treue zu Christus nicht mittragen konnte. Am Ende war mir klar, dass ich Gott mehr gehorchen muss als den Menschen, stellt sie fest. So weit, so löblich. Und dann beginnt das Drama. Etwa 10 Tage nach ihrem Austritt erhält sie die Kündigung von ihrem Arbeitgeber, einer kirchlichen Diakonieeinrichtung. Eine besonders schlimme Weise der Verfolgung ist immer die materielle Lebensgrundlage der Verfolgten anzugreifen und zu zerstören. Gotteslästerer dürfen in kirchlichen Einrichtungen zuhauf und völlig ungestört ihr Unwesen treiben. Wenn aber jemand im Gehorsam Christi einen klaren Weg geht, wird er für die Synagoge Satans untragbar. Damit noch lange nicht genug. Man mag gar nicht glauben, zu welch satanischer Niedertracht sogenannte Kirchenleute fähig sind. Pfarrer Brause wurde samt seiner Frau zum sächsischen Bischof, damals noch Jochen Bohl, eingeladen. Im Gespräch wurde dem Pfarrers-Ehepaar mitgeteilt, ihr haltet euch bitte beidseitig gut an den Stühlen fest, dass Frau Brause nicht mehr am Abendmahl teilnehmen darf. Ganz typisch sektiererischer Anspruch an dieser Stelle übrigens, nach dem Motto, wer nicht mehr zu uns gehört, gehört auch nicht zu Christus und darf deshalb auch nicht am Abendmahl teilnehmen. Die linken Liberalen haben in der Kirche wie in der Politik immer ganz sektiererische Ansprüche. Wer Christus gehorcht, wird logischerweise aus der Gemeinschaft der Synagoge Satans ausgeschlossen. Aber auch damit noch nicht genug. Später bekam der Pfarrer von Ute Brause, also ihr eigener Ehemann, Gerald Brause, von Landesbischof Jochen Bohl die schriftliche Mitteilung, dass er seiner Frau das Abendmahl nicht mehr austeilen darf. Für den Fall des Verstoßes wurden ihm ernste Folgen angedroht. Der eigene Ehemann muss seiner Frau im Auftrag der Kirchenleitung den Leib Christi vorenthalten, sie als Ketzerin und Gotteslästerin behandeln und die geistliche Gemeinschaft versagen, weil sie in Treue Christus nachfolgt. Und wir halten ganz kurz inne und bedenken, die sächsische Landeskirche war zu diesem Zeitpunkt noch vor der württembergischen, die auch längst im Abfall begriffen war, die mit Abstand frömmste Landeskirche der EKD. Und selbst da solche unglaublichen Ungeheuerlichkeiten. Wenn Geschwister aus Sachsen im Internet diese Predigt hören, bitte ich um Rückmeldung, ob der nach Jochen Bohl seit 2015 im Amt befindliche Landesbischof Carsten Renzing diese Ungeheuerlichkeit umgehend korrigiert hat. Das wäre mal eine spannende Frage, habe ich im Internet nichts dazu gefunden. Liebe Geschwister, eine überaus dramatische Veranschaulichung für die Gotteslästerung von denen, die sagen, sie gehörten zum Volk Gottes und tun es nicht, sondern sind Synagoge Satans. Die ernsteste Bedrohung der Gemeinde Jesu kommt immer von innen, von den angeblichen und falschen Brüdern. Aber auch in dieser Bedrohung hat die Gemeinde die mahnende Verheißung, fürchte dich nicht. Und wir leben auch in diesen Zeiten, liebe Geschwister, und wir müssen da ganz stark an Offenbarung denken. Die Hure auf dem Tier, das Weib mit dem Kelch in der Hand. Und ihr wisst, was in diesem Kelch ist. Das Blut der Heiligen, von dem die Hure, die abgefallene Kirche, trunken ist. Sind die Zeiten, die vor unseren Augen immer konkreter werden. Aber auch in dieser Bedrohung hat die Gemeinde die mahnende Verheißung, fürchte dich nicht, der Erste und der Letzte und der Lebendige ist mit dir. Und noch einen weiteren Trost gibt der Herr seiner Gemeinde, ihr Leiden ist begrenzt, 10 Tage. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben 10 Tage. Jesus verheißt der Gemeinde nicht die Wegnahme des Leidens, aber er verheißt ihr Begrenzung des Leidens. 10 ist die Zahl menschlicher Möglichkeiten. Die menschlichen Reiche werden dargestellt beim Antichristen und so weiter mit 10 Hörnern und 10 Häuptern, 10 Königen. Ein Ausleger weist darauf hin, ich habe es nicht nachgezählt, dass es 10 römische Kaiser gab, die von der Zeit der Offenbarung bis zur konstantinischen Wende die Gemeinde verfolgten. Insgesamt ist die Botschaft, die von Gott abgefallene Menschheit, die antichristliche Welt, wird mit all ihren Möglichkeiten, getrieben vom Geist Satans, die Gemeinde Jesu verfolgen. Aber diese Möglichkeiten sind begrenzt. Das Toben der Finsternis kann keinen Millimeter über die Grenzen hinausgehen, die ihr Gott gesetzt hat. Und in diesem Wissen, liebe Geschwister, sind wir furchtlos in aller Bedrohung, denn wir sind, und damit kommen wir zum zweiten, treu im Angesicht des Todes. Ein Mann meldet sich am Empfang mit den Worten: Heinz König, ich habe meine Krone verloren. Die Frau auf der anderen Seite lacht und meint, na, dann wollen wir mal sehen, ob wir sie wiederfinden. Der Mann ist übrigens gerade nicht beim Psychiater, sondern beim Zahnarzt. Diese kleine Anekdote verweist auf eine große geistliche Tatsache. Auf uns wartet die Krone, die Siegeskrone des Lebens. Und wenn wir furchtlos und treu sind bis zum Tod, dann wird uns auch diese Krone erhalten sein. In Jesus ist sie uns geschenkt, im Himmel liegt sie bereit. Bei Gott ist sie sicher aufbewahrt mit der Verheißung: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Aber diese Treue wird geprüft. Unter denen, die diesen Brief in Smyrna erhielten damals, saß ein junger Mann mit Namen Polycarp. So hießen die damals, konnte der nichts für. Offensichtlich wurde er ums Jahr 70 nach Christus als Kind gläubiger Eltern geboren. Von Kindesbeinen wuchs er in der lebendigen Beziehung mit Jesus Christus auf. Den Apostel Johannes hat er nachweislich gut gekannt. Kein Wunder, denn Smyrna, an welches der Brief gerichtet ist, liegt nur etwa 55 Kilometer nördlich von Ephesus, der Ort, an dem Johannes die letzten Jahrzehnte seines Lebens gelebt und gewirkt hat. Heutige Smyrna, das heutige Izmir in der Türkei. Irenäus von Lyon berichtet, dass der Apostel Johannes selbst noch den jungen Polycarp als Bischof von Smyrna eingesetzt hat. Circa 60 Jahre nach Eingang dieses Schreibens in Smyrna, wohl Ende Februar des Jahres 155 nach Christus, ging's wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Polycarp, der hochbetagte Bischof der Gemeinde, ist verhaftet worden und wird vor den römischen Statthalter gestellt. Auf Verlangen des Volkes wurde Polycarp in den Zirkus geführt, um ihm dort den Prozess zu machen. Da war offensichtlich die ganze Meute auch schon versammelt, vorausgegangen waren irgendwelche Zirkusspiele mit Löwen, die Menschen zerfetzt haben und so weiter, wie das damals das blutrünstige Publikum gerne wollte. Und wir werden übrigens heute mit den Reality-TV-Shows genau wieder in diese Richtung geführt. Man braucht nicht mal einen Zirkus Maximus, die Glotze reicht und die entsprechenden TV-Formate. Achtet mal drauf, wie in diesen ganzen Sendungen Big Brother und Co. und alles, was wir da haben, die Menschen immer mehr systematisch dazu verführt werden, sich zum Affen zu machen, zur Schau gestellt werden und auch zunehmende Gefahren eingehen dabei. Der unmittelbare Weg dorthin. Als Polycarp in das Stadion hineinging, ertönte den Zeugen zufolge aus dem Himmel die Stimme: Polycarp, sei mutig und männlich. keiner sah den Redenden, die Stimme jedoch hörten die von den Unsrigen, die anwesend waren, so berichteten Christen der damaligen Zeit. Seine Gegner sowohl aus den Heiden wie auch den Juden forderten in entfesseltem Zorn, dass Polykarp den Löwen vorgeworfen werden müsse. Ihre Worte, mit denen sie das fordern, lassen erahnen, welche Achtung und welchen Einfluss Polykarp in Kleinasien hatte. Polykarp war tatsächlich einer der großen sogenannten Kirchenväter der Christenheit damals. Ganz berühmter Mann. Sie sagten, dies ist der Lehrer Asiens, der Vater der Christen, der Zerstörer der Götter, der viele lehrt, nicht zu opfern und anzubeten. Lehrer Asiens, der Vater der Christen. Polykarp stand tatsächlich in seinem Ansehen fast auf einer Stufe mit den Aposteln. Erste nachapostolische Generation. Gewaltiges Ansehen, mutige Leute. Der Vorwurf Zerstörer der Götter gibt Zeugnis von der Vollmacht und der Wirkung, die damals übrigens im zweiten Jahrhundert vielfach bestätigt wurde, dass das Evangelium so viele Menschen erreichte, dass die heidnischen Tempel vielerorts verödeten. Deshalb auch der Zorn der Heiden, aufgestachelt von ihrer Priesterkaste, weil die, wenn die sich versammelten, häufig vor fast leeren Tempeln standen. Auf die Forderung des Statthalters, Christus zu verleugnen, bot Polykarp diesem einen Termin zur Unterweisung im christlichen Glauben an. Ein bis heute erhaltener Bericht der Gemeinde in Smyrna über den Zeugentod ihres Vorstehers, der bald nach diesem Ereignis angefertigt worden war, gibt davon Zeugnis. Auf die wiederholte und eindringliche Mahnung, doch im Blick auf sein Alter, seinem Glauben abzusagen und jetzt nicht noch den Helden quasi zu spielen, antwortete der alte Polykarp: 86 Jahre habe ich Christus gedient und er hat mir nur Gutes getan. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Zunächst wollte man ihn, wie gesagt, den Löwen vorwerfen. Dieser Programmpunkt war aber bereits abgeschlossen, die Löwen vielleicht auch schon satt. Deshalb beschloss man, Polykarp zu verbrennen. Schnell eilten die Massen los in Erwartung des sensationellen Schauspiels und holten aus Bädern und Werkstätten ringsum Holz und Reisig. Die Flammen wurden angezündet, aber der Wind blies die Flammen von Polykarp weg, sodass sie ihm nicht wirklich was anhaben konnten. Schließlich musste er mit einem Dolchstoß umgebracht werden. So blieb Polykarp furchtlos und treu bis in den Tod und wurde damit ein Überwinder des eigentlichen Todes, wie Vers 11 sagt: Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen vom zweiten Tod. Der erste Tod hatten wir auch beim Stichwort, du sollst nicht morden und so weiter, Todesstrafe. Der erste Tod hat in der Bibel fast keine Bedeutung. Ich sage nur fast. Nicht ganz, aber fast. Denn er ist nur ein Schritt von der sichtbaren in die unsichtbare Welt. Dass der zweite Tod keine Macht über uns hat, darauf kommt's an. Und das ist unsere Verheißung, die uns Christus gegeben hat. Die fröhliche Gewissheit, der zweite Tod hat keine Macht über uns, wenn wir furchtlos und treu bleiben bis in den Tod. Dann wartet der Siegeskranz des Lebens. Und damit noch kurz zum dritten und letzten Punkt. So sind wir reich in Armut. Reich in Armut. Wir haben wahrscheinlich alle als Kinder gespielt: Ich sehe was, was du nicht siehst. Damit kann man Kinder auch bei einer langen Autofahrt beschäftigen, wenn sie anfangen, ungeduldig und quengelig zu werden und alle 10 Sekunden fragen: Mama, wie lange dauert's noch? Mama, wann sind wir da? Wir können es auch heute Morgen in der Kirche spielen, nämlich mit der Frage: Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist reich. Wir schauen uns im Raum um und fragen uns, wer könnte hier reich sein? Schade, die teuren Pelzmäntel sind aufgrund des warmen Wetters zu Hause geblieben, sonst hätten wir vielleicht noch vor Augen, wer draußen in der Garderobe den mutmaßlich teuersten aufgehängt hat. Wobei ich sagen muss, viele Nerze habe ich hier, glaube ich, nicht gesehen bisher in den Jahren. Ein verstohlener Blick nach links und rechts. Wer hat die dicken Perlen im Ohr, die größten Rubine, Smaragde und Brillanten um den Hals? Eure Bankkonten kenne ich nicht, unseres kenne ich, reich ist anders. Wer also ist reich? Logischerweise steht die Frage im Zusammenhang des Textes. Und der gibt uns eine heiße Spur. Wer ist reich? Jemand, der ganz und gar nicht reich aussieht, die Gemeinde. Dabei sagt Jesus seiner Gemeinde zunächst das Gegenteil. Ich weiß um deine Armut. Die Gemeinde in Smyrna war offensichtlich unscheinbar. Ihre Gottesdienstbesuche waren unbedeutende Leute. Wer Rang und Namen in der Stadt hatte oder noch bekommen wollte, ging dort nicht hin. Es ist heute längst nicht mehr anders. Wer was werden will in Staat, Kirche und Gesellschaft, darf nicht politisch unkorrekt auffallen. Bibeltreue, bekennende Christen scheiden damit im Prinzip schon aus. Wer was werden will, darf heute keine feste Position, Meinung und Überzeugung mehr haben. Der muss flexibel sein und sein Fähnchen allzeit schön in den Wind des Zeitgeistes halten. Auch eine Beobachtung, liebe Geschwister, die seit mindestens 20 Jahren zu machen ist, guckt mal hin, die Landesbischöfe in den Kirchen, auch in den Freikirchen, wer da heute oben sitzt, in den verschiedenen politischen Parteien, das sind alles weitgehend sehr begrenzt fähige und sehr begrenzt charakterfeste Menschen. Das sind Leute, die einfach nach oben gespült werden, weil sie das Fähnchen immer geschickt in die richtige Richtung halten. Dem Rest droht Diffamierung, Lästerung und Verfolgung. Dazu war die Gemeinde offensichtlich auch materiell arm. Möglicherweise war sie dadurch verarmt, dass die Gläubigen wegen ihres Bekenntnisses zu Christus von den Mächtigen boykottiert oder auch enteignet wurden. Auch das geschieht politisch unkorrekt Redenden mitten in Deutschland längst. Ihnen wird mit Boykott der Geschäfte und Verlust des Arbeitsplatzes gedroht. So war die Gemeinde in Smyrna arm an Geld und arm an eigener Kraft. Dabei war die Stadt Smyrna, Moment, na, ich habe es gar nicht dabei, nein, macht nichts. Die Stadt Smyrna, eine der reichsten Handelsstädte Kleinasiens, und stand Ephesus an Reichtum kaum nach. Es wimmelte in dieser Stadt von vermögenden griechischen und jüdischen Handelsherren. Herodot schrieb, ich habe die ganze Welt bereist. Das schönste Gebiet und der schönste Himmel ist in Ionien, dieses Gebiet, in dem Smyrna liegt. Und Smyrna erhielt den Beinamen Zirde von Ionien. Also der Gipfel der Schönheit der schönsten Region der Welt, Smyrna. Und gerade im 2. Jahrhundert, also beginnend in der Zeit dieses Sendschreibens, gelangte die Stadt zu ihrer größten wirtschaftlichen Blüte, zu ihrem größten Reichtum, zu ihrer größten Schönheit. Und mitten da, in dieser herrlichen, üppigen, reichen Stadt, lebt die arme Gemeinde. Und gegen all diese äußere Armut sagt Gott, aber du bist reich. Du bist reich. Wie kriegen wir das zusammen, der Begriff Armut und die Zusage Reich? Wenn wir den Begriff Armut, den Gottes Wort verwendet, anschauen, dann heißt der eigentlich Betteln oder Bettelei. Das ist ganz wichtig. Das heißt, dieser Begriff formuliert nicht einfach den Mangel, statisch, sondern da ist Dynamik drin. Er enthält das Betteln um Hilfe. Und deshalb hätten wir sehr gut als Lesung heute auch das Gleichnis von der bittenden Witwe nehmen können. Wer sich so wie sie bittend und bettelnd an den himmlischen Vater wendet, der kann nie wirklich arm sein. Denn der hat alle Verheißungen Gottes. Der ist reich, denn der darf aller Unterstützung seines Herrn gewiss sein. Das ist die Spannung, in der wir Kinder als Kinder Gottes auf dieser Erde leben bis zum Tag der Entrückung. Wir haben unseren Reichtum selten in der Tasche und wissen, selbst wenn wir ihn haben sollten, er ist vergänglich, darauf lässt sich nicht stabil bauen, selten als eigenen Besitz. Wir sind und bleiben Bettler, die täglich neu darauf angewiesen sind, dass Gott sie mit allem Nötigen versorgt, materiell wie geistlich. Aber wir haben diesen Reichtum als Verheißung Gottes. Und wer kann reicher sein, wer kann kraftvoller sein als der, der aus nichts anderem lebt als dem Reichtum des himmlischen Vaters, aus der Kraft des Allmächtigen, aus der Fülle seiner Verheißungen. Liebe Geschwister, wer in diesem Reichtum, in dieser Kraft und in diesen Verheißungen lebt, der kann furchtlos und treu sein bis in den Tod. Genau das wollen wir tun und eines Tages mit Polycarp und vielen anderen den Siegeskranz des Lebens in Empfang nehmen. Amen.